HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Heiko Schneider, hallo. Nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien steigen die Zahlen der Toten und Verletzten immer weiter. Zeitgleich steigt auch die Hilfsbereitschaft aus Hessen. Mittlerweile sprechen die Behörden in der Türkei und Syrien von gut 5.000 Toten und mehr als 23.000 Verletzten. Diese Zahlen, die steigen immer weiter. Und mit ihnen die Hilfsbereitschaft, auch bei uns in Hessen. Viele Menschen haben Freunde oder Familie in der Erdbebenregion oder wollen einfach so helfen. Ob vor Ort oder mit Spenden hier bei uns. hr-info-Reporterin Milena Pieper hat mit Helferinnen und Helfern aus Hessen gesprochen und wir haben sie vor dieser Sendung gefragt, bei uns in Hessen werden also Spenden gesammelt. Wie und wo kann ich denn spenden?
Ja, in Frankfurt sammeln Helferinnen und Helfer zum Beispiel schon seit 10 Uhr in einer Spedition in der Dieselstraße. Organisiert hat das der Betreiber der Spedition. Da sammeln rund 10 Ehrenamtliche warme Kleidung, Hygieneartikel, Babynahrung und so weiter und packen das dann alles in Kisten und wenn der LKW voll ist, dann fährt er bis in die Türkei. Und in Friedberg hat der Fußball-Hessenligist Türk Gücü Friedberg schon gestern eine Sammelaktion gestartet. Die Spenden werden dann bis nach Istanbul geflogen und von da weiterverteilt in der Türkei. Und in Gießen, da haben auch mehrere Privatpersonen eine zentrale Sammelstelle eingerichtet.
Wir haben unsere Reporterin außerdem gefragt, was sind das für Menschen, die diese Hilfsaktionen gestartet haben?
Einige haben selbst Familie in der Türkei oder in Syrien und eine Helferin aus Frankfurt hat zum Beispiel erzählt, dass sie 1999 selbst bei dem großen Erdbeben in der Türkei dabei war und deswegen jetzt natürlich auch selber mithelfen möchte. Und dann haben natürlich auch Hilfsorganisationen wie die Türkisch-Deutsche Gesundheitsstiftung aus Gießen oder Medico International aus Frankfurt zu Spenden aufgerufen. Und die Marburger Hilfsorganisation Terratec stellt zunächst 10.000 Euro aus dem Nothilfetopf zur Verfügung.
Wir haben hier in HR Info ja schon darüber berichtet, dass sich das THW, das Technische Hilfswerk, auf einen Einsatz im Erdbebengebiet vorbereitet hat. Sind mittlerweile Helferinnen und Helfer aus Hessen direkt in die Türkei geflogen? Dazu nochmal Milena Pieper.
Ja, das Technische Hilfswerk hat schnelle Hilfe in die Türkei geschickt. Da sind zum Beispiel Helfer aus Westhessen, also aus Dillenburg und Biedenkopf, heute Mittag vom Flughafen Köln-Bonn gestartet und nach Adana im Süden der Türkei geflogen. Und von dort aus werden sie dann an die konkreten Einsatzorte geschickt.
Milena Pieper war das. Sie hat uns berichtet, dass Hilfe aus Hessen unterwegs ist in die Erdbebenregion im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Knapp 8 Monate ist sie her, die Amokfahrt am Berliner Breitscheidplatz. Am 8. Juni war ein 29-Jähriger mit seinem Auto in eine Schülergruppe aus dem nordhessischen Bad Arolsen gerast. Eine Lehrerin wurde dabei getötet, mehrere Schülerinnen und Schüler verletzt. Jetzt muss sich der Mann vor dem Berliner Landgericht verantworten, unter anderem wegen Mordes. Dieser Prozess, der ist für viele Menschen in Bad Arolsen wichtig. Die hoffen nämlich, im Prozess Antworten zu bekommen. Aus Bad Arolsen berichtet Nikolas Frühling.
Mord aus Heimtücke und 16-fach versuchten Mord. Das wirft die Berliner Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor. Bei der Todesfahrt auf dem Kurfürstendamm am 8. Juni in Berlin starb eine Lehrerin. Zahlreiche weitere Menschen, darunter auch viele Schüler und Schülerinnen der Kaulbach-Schule in Bad Arolsen, wurden verletzt. Einige von ihnen leiden noch heute an den körperlichen und psychischen Folgen des Angriffs. Der 8. Juni. Dieses Datum hat sich tief in das Gedächtnis dieser kleinen hessischen Gemeinde eingebrannt. Der Prozessbeginn löst bei den Menschen in Bad Arolsen unterschiedlichste Gefühle aus, sagt der Bürgermeister von Bad Arolsen, Marco Lambion.
Die grausame Tat und die schrecklichen Ereignisse sind natürlich in das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Arolsen eingeflossen und die Hoffnung auf eine Aufarbeitung, auf eine juristische Aufarbeitung in dem Rahmen ist natürlich groß. Aber wir müssen auch sehen, die Betroffenheit kommt durch dieses Ereignis wieder nach vorne.
Auch an der Kaulbach-Schule in Bad Arolsen hat die Tat natürlich Spuren hinterlassen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler gehen mittlerweile nicht mehr auf die Schule. Doch auch für die Lehrkräfte war es eine schwere Zeit, sagt Schulleiter Axel Wölkers.
In den einen oder anderen Situationen sitzt man mit Kollegen, Kolleginnen zusammen und tauscht sich nochmal darüber aus und bespricht die Situation und durchlebt noch einmal phasenweise das, was man damals mitgemacht hat, vor nunmehr fast einem Jahr. Und das ist nicht schön. Und die betroffene Lehrkraft, die mit in Berlin war, für die ist es jetzt mit Sicherheit eine ganz schwierige Zeit. Und es ist wichtig, dass diese Person auch Unterstützung bekommt und gut durch diese Zeit kommt.
Viele Menschen in Bad Arolsen erhoffen sich von dem Prozess eine Aufklärung der Ereignisse. Warum kam es zu dieser schrecklichen Tat? Ob der Angeklagte am Ende verurteilt wird, ist unklar. Ein vorläufiges psychiatrisches Gutachten legt nämlich die Schuldunfähigkeit aufgrund einer psychischen Erkrankung des Angeklagten nahe. Sollte sich dies bewahrheiten, bestünde keine strafrechtliche Verantwortlichkeit, teilte die Staatsanwaltschaft mit. In diesem Fall strebe man aber an, dass der Angeklagte in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werde. Auch mit solch einem Ergebnis müsse man klarkommen, sagt der Landrat von Waldeck-Frankenberg, Jürgen van der Horst.
Ja, schon eine schwierige Situation. Ich will das nicht verhehlen. Das Wissen, warum, ist schon wichtig für die Menschen, die auch betroffen sind. Auch wenn wir ahnen, dass uns die Antwort nicht gefallen würde, aber gar keine Antwort zu erhalten, ist schon ein Problem, wenn man tatsächlich auch die Dinge verarbeiten möchte. Also das ist ernüchternd, enttäuschend ein Stück weit, aber wir müssen es so nehmen, wie es kommt.
Doch egal, wie der Prozess ausgeht, am Ende müsse es um die Betroffenen und ihre Familien gehen, sagt Bad Arolsens Bürgermeister Markus Lambion. Er hofft,
dass der Prozess für sie eine Möglichkeit bilden kann, ein Stück weit oder ein Stückchen mehr die Ereignisse abschließen zu können.
Sagt der Bürgermeister von Bad Arolsen, Marco Lambion, im Beitrag von Nikolas Frühling. Er hat berichtet über die Amokfahrt von Berlin, bei der eine Lehrerin aus Bad Arolsen getötet und mehrere Schülerinnen und Schüler verletzt worden. Gegen den Amokfahrer hat jetzt der Prozess begonnen. Sie hören HR Info, der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Wer in diesen Tagen auf Briefe oder Pakete wartet, braucht ein wenig Geduld. Die Lieferung kann ein wenig dauern, denn die Beschäftigten der Post streiken. Mal wieder, könnte man sagen, denn im Januar hatten sie auch schon gestreikt. Es geht ihnen um Geld. Sie fordern mehr Gehalt. Um das deutlich zu machen, haben rund 1500 Menschen in Frankfurt demonstriert. HR-Info-Reporterin Gabi Beck war für uns dabei und sie haben wir vor dieser Sendung gefragt, was bei dieser Kundgebung so los ist.
Um die 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Post sind hier gekommen. Man sieht überall diese rot-gelben DHL-Kleidung, Berufskleidung oder eben diese blau-gelbe Berufskleidung mit dem Posthorn, den typischen Posthorn hinten drauf. Und im Moment werden hier auf der Bühne noch Reden geschwungen von Verdi-Funktionären. Rory Linton ist gekommen vom Bundesfachbereich aus Berlin, hat er gerade erzählt. Ja, und die versuchen sich gegenseitig Mut zu machen für den anstehenden Kampf, der noch ansteht. Und ich habe mal hier Andreas Jung von Verdi Frankfurt gefragt. Er ist begeistert von dem heutigen Tag.
Tatsächlich wird alles übertroffen, was wir erwartet haben. Und das ist ganz Hessen. Das zieht sich von Kassel bis Darmstadt und von Wiesbaden bis Fulda. Und es sind auch alle Bereiche vertreten, Zustellungen, aber auch vor allem die Leute, die im Nachtdienst arbeiten, Pakete und Briefe sortieren, die man normalerweise als Kunde so nicht sieht. Auch die sind natürlich empört und wollen sich hier beteiligen.
Genau, also sie machen sich Mut, denn es steht ja der nächste Kampf an und da haben sie auch ganz konkrete Forderungen.
Welche Forderungen sind das denn? Dazu nochmal Gabi Beck.
Ja, also zum einen wollen sie 15% mehr Lohn und sie wollen für die Auszubildenden 200 Euro im Monat mehr und sie sagen, es gibt eine Inflation von 8%, die muss dringend ausgeglichen werden, das geht so nicht weiter. Man muss wissen, bei der Post arbeiten im Moment fast 90% der Tarifbeschäftigten mit einer Entgeltgruppe, die so zwischen 2.000 und 3.000 Euro brutto verdient und damit müssen die halt die Lebensmittel stemmen, die in höheren Energiekosten und unter denen wir ja alle leiden, die müssen sie damit bezahlen und darunter leiden sie. Ich habe hier viele Zusteller getroffen, vor allem Briefzusteller, zum Beispiel Peer Buch aus Alsbach und er hat mir seine Situation so geschildert.
Ungefähr 2.000 netto, da ist alles sehr knapp. Wir kommen über die Runde, also es muss ja keiner hungern oder sowas, aber für extra Sachen reicht es fast gar nicht. Ein Urlaub vielleicht, aber das war's dann auch.
Ja, viele arbeiten dann eben beide, also Ehepartner. So ist dann der Haushalt mehr oder weniger gesichert oder die Haushaltskosten. So geht es zum Beispiel auch Anni-Theresa Gelsenleuchter aus Langen. Sie ist Briefzustellerin.
Ein Glück, weil die Pakete sind einfach für Frauen auch verdammt schwer. Bis 30 Kilo Pakete als Frau schleppen. Das ist echt der Wahnsinn. Dann immer Auto rein und raus. Also weiß ich noch nicht. Aber das ist die Zukunft, leider.
Ja, da spielt sie darauf an, dass das Briefgeschäft ja bei der Deutschen Post AG immer mehr zurückgeht. Und wie es dann ausgeht am Ende des Tages, das wird die Zukunft zeigen.
Wir haben unsere Reporterin außerdem gefragt, wie geht's jetzt weiter nach diesem Streik?
Die Post hat mir gesagt, sie wird auf jeden Fall ein Angebot vorlegen. Sie findet übrigens diese Warnstreiks und diese Streiks überzogen und eben die Verzögerung, die das bei den Kunden auch auslöst, dass da Pakete und Briefe nicht ankommen. Die Post sagt auch, unser Geschäft geht einfach zurück. Wir haben die meisten Gewinne im Moment im Ausland. Briefgeschäft geht immer mehr zurück und auch das Paketgeschäft. Auf jeden Fall aber soll morgen ein Vorschlag vom Arbeitgeber kommen. Wie die Gewerkschaft dem entgegensieht, das hat Andreas Jung so formuliert.
Ja, ein Vorschlag ist gut und wir werden dann entscheiden, ob das verhandlungsfähig oder einigungsfähig ist. Ein Vorschlag heißt noch lange nicht, was für eine Qualität dahinter steckt. Da werden wir erstmal abwarten müssen.
Ja, also soll ein intelligenter Vorschlag kommen, damit Verdi darauf eingehen kann. Und sie hoffen, dass dieser Vorschlag eben auch auf die Bedürfnisse sämtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeht.
Die Beschäftigten der Post haben gestreikt und rund 1500 von ihnen haben sich in Frankfurt auf dem Rossmarkt zu einer Kundgebung getroffen. Sie fordern mehr Gehalt, die Post lehnt die Forderungen bisher ab. In den kommenden Tagen gehen die Verhandlungen weiter. Darüber hat Gabi Beck berichtet. Seit dem Herbst 2021 ist der Hunsrück-Flughafen Hahn insolvent. Seitdem läuft ein Verkaufspoker und mittendrin ist auch das Land Hessen. Denn das besitzt ja Teile des Flughafens. Zuletzt wurde bekannt, dass ein russischer Investor den Flughafen kaufen will. Darüber haben jetzt die Gläubiger des Airports beraten. Hessen hat zwar eigentlich kein Mitspracherecht mehr, aber Finanzminister Michael Boddenberg hat vor einem Verkauf an Russen gewarnt. Unser landespolitischer Korrespondent Andreas Meyer-Feist berichtet.
Vor 20 Jahren große Hoffnungen. Der Frankfurter Flughafen sollte expandieren mit Frankfurt Hahn. Doch schnell entpuppte sich die Idee als teure Fehlplanung im schlecht angebundenen Hunsrück. Auch das Alleinstellungsmerkmal einer nächtlichen Start- und Landeerlaubnis machte die Nachteile am Ende nicht wett. Längst hat die Landesregierung die Verluste abgeschrieben und sich auf eine kleine Minderheitsbeteiligung zurückgezogen. Trotzdem könnte es heikel werden, wie jetzt. Politisch heikel. Im Verkaufspoker um den Flughafen soll der Besitzer des Nürburgrings die Nase vorn haben, ausgerechnet ein sehr reicher Mann aus Russland. Finanzminister Boddenberg, CDU, will nicht, dass er den Zuschlag bekommt.
Und es ist ganz sicher so, dass jemand, der dort zum Milliardär wird, jemand ist, der von Putins Gnaden seine Geschäfte führt, und so jemand darf kein Objekt in Deutschland oder in Europa kaufen.
Es handelt sich um Viktor Charitonin. Auf einer EU-Sanktionsliste steht er nicht. Deshalb wurde er auch nicht ausgeschlossen vom Bieterverfahren. Finanzminister Boddenberg sagt, der Russe stehe aber auf einer Sanktionsliste der USA in Zusammenhang mit Wahlmanipulationen.
Und insofern meine ich, mit gutem Recht und guten Argumenten behaupten zu können, dass man, wie gesagt, mit so jemandem keine Geschäfte machen darf.
Unterstützung bekommt Boddenberg von Olaf Simon. Seine Bürgerinitiative kämpft eigentlich für ein Nachtflugverbot, aber jetzt auch gegen russischen Einfluss in Hahn.
Ein russischer Oligarch kann kaum zulassen, dass über seinen Flughafen Waffen für die Ukraine transportiert werden. Genauso wenig kann es sicherlich das US-Militär zulassen, dass über einen russischen Oligarchen gehörenden Flughafen er noch Waffen dann transportiert.
Viktor Charitonin ist nicht der Einzige, der Hahn kaufen will. Auch Wolfram Richter möchte das. Der Immobilienunternehmer aus Mainz sagt, er habe sogar schon viel Geld überwiesen.
Circa 20 Mio sind hinterlegt auf einem verpfändeten Konto, dass also der Insolvenzverwalter die absolute Garantie hat, dass er sein Geld bekommt. Und der Vertrag wurde geschlossen in der ersten Januarwoche diesen Jahres in Frankfurt beim Notar.
Er habe schon Geld bezahlt und möchte jetzt auch den Zuschlag bekommen, sagt Wolfram Richter.
Ich bin im Immobilienbereich seit über 30 Jahren beruflich sehr aktiv und ich habe sowas in meiner ganzen Berufslaufbahn noch nicht erlebt.
Am Insolvenzgericht Bad Kreuznach müssen sich 4 Hahn-Gesellschafter auf einen Käufer einigen, der am Ende auch wirklich zahlt. Für Finanzminister Boddenberg muss dabei nur eines klar sein: kein Verkauf an einen russischen Oligarchen.
Kein Kontakt zu diesem Unternehmer, und das wird auch in Zukunft so sein.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erklärte dazu, wir screenen das gerade. Dies werde immer getan, wenn es möglicherweise um kritische Infrastruktur gehe. Ob der Flughafen Hahn dazu zählt und ob ein russischer Oligarch ein Risiko darstellen würde, sagte Habeck nicht.
Wie geht's weiter mit dem insolventen Flughafen Hahn? Für Hessens Finanzminister Boddenberg ist klar, an einen russischen Investor sollte der Airport nicht verkauft werden. Jetzt beschäftigt sich das Bundeswirtschaftsministerium damit. Informationen waren das von Andreas Meyer-Feist. Und das war er, der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Und uns finden Sie auch in der ARD-Audiothek.